Ich war vor dieser Predigt ein bisschen hin und her gerissen, weil ich irgendwie gerne was sagen würde und dann irgendwie auch in der Vorbereitung gemerkt habe, es ist ja irgendwie eigentlich nur so die eine Hälfte und es gibt eigentlich noch was anderes, was dazugehört und so. Und irgendwann ist mir eine ganz schlichte Bibelstelle, also schlicht im Sinne von altbekannt und irgendwie eine von den Stellen, die ich, mit denen ich irgendwie ständig zu tun habe, irgendwie so über den Weg gelaufen, innerlich. Und dann dachte ich so, oh, das ist doch die Zusammenfassung von allem. Aber das kommt jetzt noch nicht, ja, die Auflösung kommt dann nachher. In der Schule, wenn ihr ein bisschen unterwegs gewesen seid, hat man euch irgendwann mal das Prinzip der Dialektik beigebracht, ja. Es gibt eine These und eine Antithese und es gibt, wenn das beides zusammengebracht wird, eine Synthese, die dann wieder eine neue These bietet, damit eine Antithese dazu wieder eine neue Synthese und so weiter und so fort. Und so wird das Denken vorwärts getrieben. Ich halte dieses Konzept für falsch, aber ich finde, es klingt gut, um jetzt irgendwie Interesse zu wecken. Also ich werde jetzt euch zwei Sachen hinstellen, zwei Einzelpunkte, ja, ich werde jetzt zwei Sachen hinstellen. Und am Ende kommt tatsächlich sowas wie eine Synthese, nämlich eine Bibelstelle, die beide Gedanken irgendwie zusammendenkt. Und das ist ja vielleicht dann auch mal ganz gut. Ihr versteht das, ne? Als Lukas in der Vorbereitungsrunde dann so ein bisschen sagte, warum er mit diesem Thema auch so ein bisschen hadert, weil man immer das Gefühl hat, das perlt so ein bisschen ab, ne? Wenn man Leuten helfen will, doch mal irgendwie ihr Leben mehr in die Hand zu nehmen selber. Ihr versteht, warum wir gesagt haben, da vor die Predigt, da gehört es hin. Ich hoffe, dass uns das auch so gelingt. Okay. Ich merke, dass mein Puls zu niedrig ist. Ich muss einfach das Ding jetzt in die Hand nehmen. Das kriege ich besser hin, sonst kriege ich hier irgendwann Augenkrebs irgendwie. Also das Erste ist, wenn ich darüber rede, nur du selbst kannst dich leiten, dann sind wir eigentlich beim Thema von der letzten Woche. Nämlich bei der Frage, wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Also wenn du ein Loser bist, warum solltest du dich dir selber anvertrauen? Wenn du ein Blödmann bist, warum solltest du dir eigentlich selber folgen? Wenn du nur ein Teenie bist, warum solltest du dir folgen? Wenn du nur ein Mann bist, warum solltest du dir eigentlich folgen? Wenn du nur eine alte Frau bist, warum solltest du dir folgen? Ich glaube, wenn wir an das Thema rangehen, sich selbst führen, für sich selbst Verantwortung übernehmen, dann stolpern wir sofort eigentlich über das Thema, wie redest du eigentlich über dich selbst? Wer bist du eigentlich? Und ich meine jetzt nicht reden im Bewerbungsschreiben, das haben wir uns alle irgendwie mühsam erarbeitet, dass man da vielleicht nicht mit den Schwierigkeiten anfangen sollte, sondern so, wenn du so mit dir allein bist, wenn du in den Spiegel guckst, wenn du abends einschläfst, wer bist du? Es gibt einen Begriff, den ich sehr mag, der, finde ich, schön was ausdrückt, Selbstachtung. Selbstachtung. Ich achte mich selbst. Und es meint nicht, dass ich auf mich achte in erster Linie, sondern ich achte jemanden, das ist ja so ein alte deutsche Begrifflichkeit, das verwendet man ja heute schon gar nicht mehr so richtig, zu jemandem aufschauen. Selbstachtung ist irgendwie ein ganz komisches Konstrukt, ne? Ich schaue zu mir selbst auf. Ich gucke mich an und ich finde in mir Dinge, die mich aufblicken lassen. Ich schaue in mein Leben rein und finde dort Aspekte, die richten meinen Blick nach oben. Die helfen mir, dass ich nicht die ganze Zeit einfach nur auf den Boden gucke, verschämt und in mich gekrümmt. Die Bibel redet von einer Würde, die uns von Gott gegeben ist, die tief in unser Herz reinsickern muss. Es gibt für mich drei Bilder in der Bibel, die das ganz gut ausdrücken. Das eine ist, dass ganz am Anfang in der Schöpfung gesagt wird, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde schuf. Dass Gott den Menschen nach seinem Bilde schuf. Du bist ein Abbild Gottes. Wir sind Abbilder Gottes. Und da kann man noch so sehr dran rumbohren, es ändert nichts daran, dass das so ist. Wir sind Abbilder Gottes. Etwas in uns spiegelt die Schönheit Gottes wider. Etwas in uns lässt etwas ahnen von der Schönheit Gottes, vom Wesen Gottes. Etwas in uns ist so angelegt von Gott, dass wir in uns aufschauen können. Und ich kann das jedem nur wünschen, wenn es darum geht zu sagen, so Mensch, wie kriege ich mein Leben auf die Reihe? Dann würde ich immer sagen, ich glaube, an dieser Stelle lohnt es sich zu bohren. Zu sagen, so wer bist du in Gottes Augen? Und in Gottes Augen bist du eins seiner Spiegelbilder. Er sieht dich und sieht in dir etwas von sich. Lukas hat so ein bisschen was beschrieben von einer Biografie, die er nicht jedem so in dieser Form wünschen würde, die in ihm was Gutes hervorgebracht hat, dann doch irgendwie am Ende. Aber das ist ja auch bei uns so. Keiner von uns hat so diese ganz gerade Biografie. Und es ändert nichts daran. Du bist Gottes Ebenbild. Vielleicht ist auch dieser Teil sogar ein Teil dieser Ebenbildlichkeit. Das zweite Bild, was die Bibel malt, um uns irgendwie deutlich zu machen, wer wir in Gottes Augen sind, ist, dass wir, es gibt so eine Formulierung, Botschafter an Christi Stadt sind. Ein Botschafter ist jemand, der in einem anderen Land im Namen seines Ministerpräsidenten, Königs, Diktators und so weiter reden kann. Ein Botschafter ist jemand, ein deutscher Botschafter, der da irgendwo in Kenia seine Botschaft betreibt, der, wenn der redet, dann redet der im Namen von Angela Merkel. Was er sagt, soll wiedergeben, was Angela Merkel jetzt hier in Kenia sagen würde. Es geht nicht um seine eigene Meinung, es geht nicht um sein eigenes Ding. Natürlich soll er irgendwie eine Persönlichkeit sein, weil er soll ja immerhin Angela Merkel repräsentieren. Das soll nicht irgendwie Hans Wurst oder wie auch immer sein. Soll schon eine Persönlichkeit sein. Aber diese Persönlichkeit hat sich entschieden, sich in den Dienst von Angela Merkel zu stellen, in den Dienst der Bundesrepublik Deutschland und zu sagen, ich spreche im Namen der gewählten Regierung, im Namen der Regierung, die das Volk bestimmt hat. Das ist mein Job. Und jetzt kommt Gott und sagt uns, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind. Wir sind Gottes Vertretung hier auf dieser Welt. Möglichst kein Hans Wurst, sonst hätte er uns ja nicht zum Botschafter berufen. Und wenn wir hier reden, dann will Gott, dass das gehört wird als seine Stimme. Wenn wir was tun, dann will Gott, dass an unserem Tun sichtbar wird, wie Gott die Dinge tut. Wenn wir irgendwas kommentieren, wenn wir irgendwas in eine Situation reinsprechen, dann soll das so sein, als wenn es Gottes Kommentar hinein in die Situation ist. Botschafter an Christi Stadt. Wenn du in eine Klasse reingehst, dann gehst du da nicht rein als wer auch immer du bist, sondern du gehst da rein im Namen und im Auftrag des Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn du reingehst in deinen Betrieb, dann im Auftrag des einen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn du reingehst in das Zimmer deines Kindes, um die Hausaufgaben zu betreuen, dann tust du das im Namen des einen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Botschafter an Christi Stadt. Die Botschaft, die wir hauptsächlich zu tragen haben wird, in dieser Bibelstelle benannt, nämlich, dass wir den Leuten zurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Also diejenigen von uns, die noch irgendwie in sozialen Beziehungen leben, die kennen das, ne? Zwei Leute haben irgendwie Trouble miteinander, haben irgendwie Schwierigkeiten miteinander, haben Beef miteinander und dann gehst du dazwischen und versuchst irgendwie Leute zusammenzubringen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Die Bibel sagt, es gibt irgendwie einen Dissens, eine Schwierigkeit zwischen uns und Gott. Und jetzt kommt Gott zu mir und sagt, Sven, ich will, dass du die Leute mit mir versöhnst. Ich will, dass du sie wieder mit mir zusammenbringst. Ich will Frieden haben mit denen und die sollen Frieden haben mit mir. Botschafter in Christi Stadt. Und das dritte Bild, was die Bibel verwendet, das ist ein ganz merkwürdiges Bild, ist, dass wir ein Schauspiel vor der Welt sind. Ein Schauspiel vor der Welt. Wir sind sozusagen Gottes Influencer. Wir sind Gottes Repräsentanten. Wir sind Gottes Werbefigur. Das gibt es ja dann zwischendurch, ne? Wenn irgendwelche Leute, die für irgendeine Firma eingekauft worden sind, um nur noch sich mit deren Parfüm irgendwie in der Öffentlichkeit blicken zu lassen, ne? Wenn die dann irgendwie Sachen machen, die nicht ganz so toll sind, dann werden die auch schon mal geschmissen, gecancelt, weil man sagt, so, das passt nicht zum Image unserer Marke. Jetzt hat Gott so ein unfassbar irren Zugang zu uns, dass Gott sagt, das mache ich nicht. Kündigen tue ich nicht. Die Bibel sagt, wenn wir untreu sind, dann bleibt er dennoch treu. Kündigen tue ich nicht. Wir sind das Schauspiel vor der Welt. So wie wir leben, so wie wir handeln, so wie wir agieren, das sieht die Welt, das sieht die Gesellschaft und sie zieht Rückschlüsse auf den Regisseur, auf den, der die Bühne bestückt hat, eben gerade mit uns. Ich meine, ehrlich, warum gerade wir? Wir sind nicht die Schönsten, also von mir kann ich das sicher sagen. Wir sind nicht die Brillantesten, wir sind nicht die Fittesten, wir sind nicht die mit der krassesten Geschichte. Aber Gott hat uns genommen und hat gesagt, ich will, dass man an euch sieht, wer ich bin, wie ich die Dinge mache. Hast du Selbstachtung? Gibt es diese Momente, wo du anfängst zu entdecken, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der alles regiert, ich bin sein Botschafter? Deswegen kleide ich mich so, wie ich mich kleide. Deswegen agiere ich so, wie ich agiere. Deswegen rede ich so, wie ich rede, weil ich bin hier nicht in meinem Namen. Ich bin hier in Gottes Namen. Und ihr hier alle, also da draußen, ihr seid ja nur Repräsentanten eurer Welt. Ich aber komme im Namen des lebendigen Gottes. Ich weiß, dass das jetzt ein schräges Bild ist, aber ihr müsst euch das vorstellen wie eine Botschafterversammlung irgendwo und irgendwann kommt der amerikanische Botschafter rein. Ihr seid ja nur Botschafter von irgendwas. Ich repräsentiere the greatest nations of all. So ein ganz bisschen davon wünsche ich mir für uns Christen. Ihr seid Repräsentanten des allerhöchsten Gottes. Das ist euer Job. Ihr seid Gottes Abbild in der Welt. Ihr seid ein Schauspiel vor der Welt. Die Leute sehen euch. Als die PISA-Studie vor ein paar Jahren rauskam, das erste Mal, und alle so verwundert waren, dass Finnland, das ist ein Land, das es tatsächlich gibt, da oben im Norden, dass Finnland so tolle Noten hat. Und eins der Rezepte von Finnland war, dass die Finnen gesagt haben, wir wissen, dass jedes Kind drei Sachen lernen kann. Jedes Kind, ausnahmslos. Alle Kinder können Finnisch lernen. Okay, also in Deutschland wäre das Deutsch, ne? So. Alle Kinder können Finnisch lernen. Alle Kinder können eine Fremdsprache lernen.
Also in unserem Fall wäre das meistens Englisch, aber es könnte auch Russisch oder Spanisch oder sowas Nutzloses wie Latein sein oder so, ne? Also alle Kinder können Deutsch, alle Kinder können eine Fremdsprache und alle Kinder können Mathe. Alle. Und wir unterrichten die so lange, bis sie selber entdecken, dass sie es können. Sie sagen, das ist unser Schulprinzip. So machen wir Schule. Könnt ihr euch vorstellen, was das mit der Selbstachtung eines finnischen Kindes macht, das schlecht ist in Finnisch und in Englisch und in Mathe, wenn ein Lehrer sich vor diesem Kind aufbaut und sagt, ja, das stimmt, noch kannst du es nicht. Aber ich verspreche dir, bevor du diese Schule verlässt, wirst du Finnisch können, du wirst Englisch können und du wirst Mathe können. Wir werden alles tun, damit du diese drei Sachen schaffst. Gott baut sich vor uns auf und er sagt, du, das ist mein Versprechen, ich bleib an dir dran, bis du. Und deine Herausforderung ist vielleicht nicht Mathe oder Finnisch oder eine Fremdsprache. Deine Herausforderungen sind vielleicht ganz andere. Aber Gott stellt sich vor uns hin und sagt, ich sehe was in dir, was du vielleicht noch nicht siehst. Also das war der erste Teil. Der zweite Teil ist kürzer, aber verhältnismäßig einfach. Es geht nämlich eigentlich nicht um Selbstführung. Selbstführung ist ein Konzept, das für Christen wie Nicht-Christen gleichermaßen gilt. Und warum soll ich ein Thema hier erklären, was woanders genauso gut behandelt werden kann? Es geht, wenn wir als Christen leben, darum, dass Gott uns führt. Dafür gibt es so ein paar Bilder, die auch manchmal ein bisschen, wie soll ich das sagen, nicht so super zusprechend sind. Ne? Also die Bibel nennt uns zum Beispiel mal Schafe. Ne? So. Schafe sind diese kleinen, doofen Wollknäuel, die eigentlich nur geschoren werden müssen. Na, also, und dann kommt Gott und sagt, ich will dein Hirte sein. Ich will dein Hirte sein. Meine Berufsbezeichnung ist Pastor, das ist das lateinische Wort für Hirte. Das hat die Kirche mal irgendwann so beschlossen, mich so zu nennen, weil das das Bild ist. Hirten, Schafe und so. Und dann gibt es so Pastorentreffen, wo wir uns zusammen in die Augen gucken und dann sagt uns irgendein Oberpastor, nur dass ihr es nicht vergesst, ihr seid übrigens auch Schafe. Ja, das ist so der Sinn von Pastorentreffen, damit wir das alle noch nicht vergessen. Am Ende gibt es nur einen Hirten, das ist Gott selbst. Und das Spannende ist, dass der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, uns nicht einfach nur auf diese Erde schickt und sagt, sei mein Botschafter und mein Schauspiel in der Welt und mein Abbild in der Ewigkeit. Also, ne? Der steckt mich nicht einfach nur auf diese Welt, sondern Gott kommt und sagt, komm, ich nehme dich an die Hand. Ich nehme dich an die Hand. Und den einzigen Satz, den wir lernen müssen dafür ist, Gott, bitte leite mich. Und wer es ein bisschen direkter mag, so bete ich das eher. Gott, was soll ich tun? Die guten Tage sind die Tage, wo ich das 18 Mal am Tag frage. Das sind die guten Tage. Die schlechten Tage sind die, wo ich das nur 2 Mal am Tag frage. Gott, was soll ich tun? Weil Gott weiß besser als ich, wie man Auto fährt. Gott weiß besser als ich, wie man Kinder erzieht. Gott weiß besser als ich, wie man predigt. Gott weiß besser als ich, wie man diese Computerprogramme... Gott weiß. Gott, was soll ich tun? Wenn du willst, dass dein Schulerlebnis eine 10er-Potenz besser wird, dann rate ich dir mit dem Pausenklingeln, Gott zu fragen, was soll ich tun? Und das einfach zu tun. Wenn du willst, dass dein Arbeitsleben anders wird, dann mach am Anfang eines neuen Jobs, und die meisten von uns haben ja einen sehr zersplitterten Arbeitsbereich, die wenigsten von uns haben ja so einen Job, den sie von 8 bis 16 Uhr so sauber runterarbeiten können. Wer hat das denn noch? Na, also am Anfang eines neuen Jobabschnittes fragst du Gott, was soll ich tun? Was soll ich tun? Und dann tu das. Denn das Spannende ist, dass Gott gesagt hat, ich will und werde dich führen. Das tue ich. Das mache ich. Ich führe dich. Du bist es mir wert. Schließlich sollst du ja mein Botschafter hier in dieser Welt sein. Das wäre ja irgendwie doof, wenn ich dich einfach nur loslaufen lassen würde. Und ständig müsstest du denken, was würde Angela machen, obwohl Angela schon seit 2 Jahren nicht mehr schreibt. Das ist ja Quatsch. Also das eine ist, wenn ich danach frage, wie ist das mit Selbstführen, sich selbst leiten, dann ist es die Frage, wer bin ich? Und das andere ist, lass dich leiten durch Gott. Lass dich leiten durch Gott. Mach dir das zu einem stetigen, wachsenden Ding, Gott zu fragen, was soll ich tun? Was soll ich tun? Fang dann nicht bei den ganz großen Themen an, fang bei den kleineren Themen an, aber Schritt für Schritt baue das auf. Was soll ich tun? Dass du lernst, Gottes Stimme zu hören. Und das kann man. Gottes Versprechen. Und jetzt gibt es die versprochene Bibelstelle. Die steht im Römerbrief in Kapitel 8, Vers 14. Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Manche fragen ja, was heißt Christsein? Also, die Antwort, wie startet man ins Christsein, die wäre ein bisschen anders als diese hier. Aber wie sieht das denn praktisch aus? Was heißt Christsein so Tag für Tag für Tag für Tag für Tag für Tag? 2 Sachen sind in dieser Bibelstelle drin. Nämlich einmal, in welchem Verhältnis stehst du zu Gott? Du bist sein Kind. Du bist sein Kind. Selbst wenn du ihm peinlich bist, bist du ihm nicht peinlich. Er steht zu dir. Du bist sein Kind. Gottes Sohn, Gottes Tochter. Und das andere ist, lass dich leiten. Lass dich leiten. Manchmal ist es ganz hilfreich, um das zu lernen, mit dem sich leiten lassen, dass man so richtig in Schwierigkeiten reinkommt. Ich meine, so richtig in Schwierigkeiten reinkommt. Ich liebe geografische Karten und die tatsächlich auch noch ganz gerne auf Papier, weil Deutschland ja irgendwie Entwicklungsland ist, was irgendwelche digitalen Geschichten angeht. Und gerade dann, wenn es schwierig wird irgendwo, dann versagt das Handy meistens ja so, ne? Und die guten geografischen Karten, die gibt es auch meist noch gar nicht so richtig auf dem Handy irgendwie so. Das kommt vielleicht irgendwann noch. Aber wenn ich morgens um 3 mich in einem oberschwäbischen Wald verlaufen habe, dann hilft es mir nicht, diese Karte aus meiner Hose zu ziehen. Das, was ich dann morgens um 3 brauche, ist ein freundlicher, schwäbisch sprechender Einheimischer, der, ich werde es jetzt nicht auf Schwäbisch tun, mich fragt, kann ich helfen? Christsein ist, klar, hat man uns eine Karte mitgegeben. Deswegen sind wir in so einem Gottesdienst, um mal zu hören, wie denn so grundsätzlich die Straßen durch die Landschaft laufen. Deswegen lesen wir die Bibel, um so ein bisschen zu wissen, wo die Wälder sind und wo die Moore sind und wo man gut Häuser hinsetzen kann. Aber richtig Spaß machen, so richtig Spaß, macht es eigentlich erst, wenn man einen Wanderführer als Menschen neben sich hat. Wenn Gott mit uns durch diese Welt läuft, wenn wir ihn fragen, wo sollen wir denn jetzt hin? Und er sagt, ich habe da eine Strecke, die ist super. Ich zeig dir mal. Hast du da den Baum gesehen? Hast du da den Menschen gesehen? Dem sollten wir mal Hallo sagen. Pass auf, hier an der Straße wird es kribbelig. Wir sollten jetzt mal Pause machen. Jetzt sollten wir mal ein bisschen Gas geben, guck dir mal den Himmel an. In einer Stunde kann es ungemütlich werden. Es lohnt sich, an Gott dran zu sein und zu sagen, Gott, was soll ich tun? Was soll ich tun? Und tut mir den Gefallen und fragt Lukas jetzt nach der Predigt nicht, ob ihm die Predigt geholfen hat. Ich bete mit uns. Komm, Heiliger Geist. Leite du, führe du. Ich möchte die Momente anbefehlen, wo wir das total vergessen, wo wir so fixiert sind auf die Dinge, die wir irgendwie sehen und machen und tun. Ich möchte dich das bitten, dass du uns leitest und führst und dass wir nach dir rufen, dann, wenn es richtig schwierig wird, dass wir uns da nicht schämen oder irgendwie komisch werden. Ich möchte dich bitten, dass du uns leitest und führst in den Momenten, wo alle auf uns gucken. Dass du dann der eine Gott bist, der hinter uns steht und der uns schenkt, dass du gesehen wirst durch uns. Schenke uns deine Gegenwart in unserem Leben. Amen.